Ja, da sind wir wieder. Grüß Gottle und herzlich willkommen in die Welt der Podcast-Liebenden. Heute auch bereits die 10., also eine Jubiläumsfolge des Podcasts, der sich fast ausschließlich mit den Frauenmannschaften des VfB Stuttgart respektive des VfB Obertürkheim beschäftigt. Herzlich willkommen zum Podcast Brustringfrauen. Wieder mit dabei sind der Pascal, auf Twitter zu finden unter @paradise.
Die Heike auf Twitter zu finden unter Heike Hoffmann 1893.
Und der Daniel auf Twitter unter Dani Po.
Für unsere Jubiläumsfolge haben wir uns mal wieder was ganz Besonderes einfallen lassen. Wir haben eine Person eingeladen, die nicht nur selbst höherklassig Fußball gespielt hat, sondern beim VfB in Amt und Würden ist und in Teilen bei den VfB Frauen als Trainer und Mannschaftsarzt tätig ist. Und, was wir gerade eben gehört haben, er ist Stammgast oder Stammhörer. Spätestens jetzt weiß jeder, welches omnipotente Wesen hier den Weg zu uns ins Studio gefunden hat. Er lacht schon. Herzlich willkommen, Marc Nicolai Schlecht. Oder muss ich sagen, Herr Dr. Marc Nicolai Schlecht?
Nein, bitte, bitte den Doktor weglassen. Hallo an alle, herzlichen Dank für die Einladung. Herzlichen Dank für die Vorschusslorbeeren. Und ich freue mich riesig, dass ich heute Abend da sein darf.
Super, wir erwarten jetzt aber auch dementsprechendes.
Heute wird geliefert.
Heute wird geliefert, genau. Wir freuen uns, dass du den Weg zu uns gefunden hast. Ich war ja nicht ganz so weit vom Hohen Berg in Stuttgart aus hierher. Ja, und dann, da du ja Stammhörer bist, weißt du, was auf dich zukommt? Wer bist du? Woher kommst du? Und warum?
Vielleicht ganz kurz als Einstieg für diejenigen, die es nicht wissen, was ich eigentlich beim VfB mache. Ich bin 2019 in den Vereinsbeirat gewählt worden, bin dort im Bereich Sport und Verein tätig, wurde 2021 auf der MV in der Mercedes-Benz Arena wiedergewählt. Ich mache seit Anfang dieser Saison die medizinische Betreuung für den Bereich Frauen- und Mädchenfußball beim VfB, inzwischen aber nur für den e.V. Da kommen wir sicherlich später noch dazu, was es damit auf sich hat. Und seit der Rückrunde bin ich auch als Torwarttrainer fester Teil des Damen-2-Teams. Und natürlich, ich bin ein riesengroßer VfB-Fan. Das ist das, was wir alle hier am Tisch und hoffentlich alle Hörerinnen und Hörer gemeinsam haben.
Ja, super, da haben wir ja schon mal einen guten Überblick gekriegt. Aber wie gesagt, heute muss ich liefern. Das war es noch nicht. Erzähl mal ein bisschen was über dich.
Ja, ich bin 1974 in Stuttgart geboren. Das bedeutet, demnächst steht da was Rundes an. Graut mir etwas davor, aber...
Das ist nicht so schlimm.
Ja, kannst du das bestätigen?
Das kann ich bestätigen, ja.
Okay, alles klar.
Ich hab's letztes Jahr überlebt.
Dann bin ich mal froher Hoffnung. Ich bin aufgewachsen in den Stadtteilen Stuttgart-Vaihingen und Rohr. Bin in Dürlewang auf die Grundschule gegangen und später dann aufs Hegel-Gymnasium in Stuttgart-Vaihingen. Ist eine tolle Schule gewesen, wie ich finde. Keine besondere Schule, denn viele Schulen haben ja irgendwas, wo sie sagen, Mensch, wir sind jetzt besonders fürs Musische, wir sind jetzt besonders für den sportlichen Bereich oder künstlerisch haben wir eine Menge zu bieten oder mittlerweile achtet man auf Dinge wie bilingual und solche Sachen. Wir waren einfach eine grundsolide, gute Schule, an der ich mich aber sehr wohl gefühlt habe und auch meine Freunde sich sehr wohl gefühlt haben. Es hat uns sogar so gut dort gefallen, dass wir uns auch selbst nach Schulzeiten dort abends, wenn es warm war, oft noch getroffen haben und bei einem Feierabendbier uns ausgetauscht haben.
Also, nach der Schule, also nachdem ihr Abitur hattet?
Genau, so. Als die Schulzeit schon beendet war.
Das also ist nicht so wie hier in Göttingen.
War sehr, sehr beschaulich alles, sehr, sehr schön. Auch wenn die Schulzeit für mich gegen Ende schon sich etwas schwierig gestaltete, denn in meinen letzten ein, zwei Jahren war ich im Grunde schon mit dem Berufsfußball unterwegs und in meinem allerletzten Schuljahr, also direkt vorm Abi, war ich schon als Profi bei den Kickers tätig, so dass ich vielleicht manchmal überhaupt nicht in der Woche in der Schule war, manchmal nur ein bis zwei Tage, also das war dann schon relativ schwer. Die Schulleitung hat das toleriert. Allerdings muss man ganz klar sagen, dass es für mich dann zunehmend schon auch eng wurde, weil da einfach gewisse Leistungslücken dann langsam aber sicher entstehen.
Da okay. würde ich gleich mal kurz reingrätschen tatsächlich, weil wir hatten ja in der letzten Folge die Vanessa Freier und in der vorletzten Folge war es und den Patrick Recknagel, seines Zeichens Rektor an so einer Eliteschule des Sports. Gab es das damals noch nicht? Warum war das kein Thema? Weil du warst ja damals auch schon im Sport sowieso aktiv und hättet dir das dann nicht vielleicht das Schulleben vielleicht ein bisschen erleichtert dann auch gegen Ende so?
Wenn es das gegeben hätte, ja. Aber es gab ja damals weder sowas wie ein NLZ. Ja, das war Anfang der 90er Jahre. Da kannte man das noch nicht. Und auch so spezielle Sportförderprogramme für Schüler oder sogar spezielle Schulen, das gab es damals okay. noch nicht. Also man war da wirklich dann auf das Wohlwollen der jeweiligen Schulleitung und auch der Lehrer angewiesen. Ich hatte vielleicht noch ganz nette Anekdote. Ich war wirklich bis zuletzt noch mit meinem ehemaligen Französischlehrer freundschaftlich verbunden. Der ist jetzt leider vor einiger Zeit gestorben, aber der hat mich immer noch in meiner Praxis besucht, um mit mir einen Kaffee zu trinken und ein bisschen zu plauschen. Und der hat mich aber im Französisch-Leistungskurs, hat der mich das durchaus spüren lassen, dass ich so selten anwesend war, denn das hat dem überhaupt nicht so geschmeckt. Mhm. Ja, und der fand es nicht so gut. Das heißt, zu Schulzeiten waren wir keine guten Freunde, später dafür umso besser.
Okay, krass. Ja?
Okay. Und Schule, was waren da so deine Lieblingsfächer? Außer Sport?
Ja, böse Zungen behaupten, ohne einen Sportleistungskurs hätte ich das Abi nie geschafft. Ich weiß nicht, was dran ist. Ich glaube, ganz so miserabel können meine Leistungen nicht gewesen sein, denn sonst hätte es im Endeffekt nicht zu einem Medizinstudium gereicht. Doch trotz etlicher Wartesemester, also von dem her war das schon ganz, ganz okay. Merkwürdigerweise hatte ich in der Schule einen großen Aber vor sämtlichen naturwissenschaftlichen Fächern und das Medizinstudium besteht ja eigentlich vor allem in der vorklinischen Physikum, Zeit ausschließlich aus naturwissenschaftlichen Fächern. Neben der Anatomie sind da organische und anorganische Chemie, Biochemie, Physik, Physiologie, Biologie, selbst nochmal Anatomie. Also das ist schon zu Schulzeiten für mich unvorstellbar gewesen, dass ich irgendwann mal was studieren werde, was einen naturwissenschaftlichen Schwerpunkt hat. Habe dann aber gesehen, was vielleicht auch im Nachhinein in der Schule möglich gewesen wäre, wenn man sich vielleicht früher darauf besonnen hätte, wie viel Spaß das eigentlich machen kann.
Okay, und wie kommt man dann dazu, Medizin zu studieren, weil man das nicht weiß? Also weil du nicht weißt, wie viel Naturwissenschaften da drin sind.
Nein, das wusste ich natürlich schon. Also für mich spielt da sicherlich eine Rolle. Ich war ja 23, fast 24, als ich begonnen habe zu studieren. Und ich muss ganz klar sagen, dass ich ums Abitur herum, also so mit 18, 19, wäre ich für das Studium nicht reif gewesen. Das muss ich ganz klar einräumen. Das heißt, die Zeit war da ganz klar auf meiner Seite. So dass ich mich auch besser darauf einstellen konnte und auch wirklich, wirklich sagen konnte, okay, das will ich jetzt und das mache ich jetzt. Wie es letztendlich zu der Entscheidung Medizin kam, das kann ich so ganz genau gar nicht mehr sagen. Auf mich hat es schon immer eine gewisse Faszination ausgeübt und habe mich dann auch in der Familie da besprochen. Zum Beispiel meine Schwester hatte einen maßgeblichen Anteil daran, dass ich mich fürs Medizinstudium entschieden habe. Denn ich hatte gerade so ein bisschen Bedenken aufgrund der naturwissenschaftlichen Dinge, aber die hat zu mir gesagt, hey du, ich kenne da einige und wenn die das geschafft haben, dann schaffst du das auch. Und
bezeichnenderweise ist deine Mutter, deine Schwester was von Beruf?
Meine Schwester ist Juristin, ja.
Wenigstens jemand. Aber sehr witzig, kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen, mein Bruder ist auch Arzt.
Ja, schau mal, ja. Da scheint an dieser Konstellation scheint was zu sein. Ja. Nein, meine Schwester ist 4 Jahre älter als ich, ist Juristin mittlerweile in Staatsdiensten.
Okay, perfekt. Aber jetzt sind wir so ein bisschen über deine sportlichen
Anfänge
drüber gehüttelt. Und da ich habe es bei der Heike, sehe ich schon in den Augen, die zieht es da ein bisschen hin und
ja. Ich darf ja immer so ein bisschen den sportlichen Teil übernehmen.
Ja, weil ich kann es nicht.
Jetzt hör doch auf. Also du hast ja jetzt die Schulen erwähnt, die du so durchlaufen hast, und parallel zu der Schulzeit gab es ja immer Sport im Hause schlecht. Also ich weiß, dass elterlicherseits schon Aktivitäten da waren und wahrscheinlich ist man dann dadurch auch selber natürlich in Sport reingewachsen. Aber wie kam es jetzt zum Fußball tatsächlich bei dir, oder waren auch noch andere Sportarten am Start? Wie lief das da während der Schule schon mal los bei dir?
Ja, also unsere ganze Familie, Sport dominierte unseren Alltag, das muss man ganz klar sagen. Ich komme aus einer kompletten Sportlerfamilie, und so wie andere am Wochenende vielleicht, beziehungsweise ich will es mal so ausdrücken, habe mal mit meinen Eltern, haben wir da mal drüber gesprochen, spaßeshalber, wir mussten uns eigentlich an keinem Wochenende im Jahr Gedanken machen, was wir jetzt unternehmen, ob wir jetzt irgendwie dorthin einen Ausflug machen auf die Burg Hohenzollern oder ob wir dahin fahren, sondern wir waren jedes Wochenende auf dem Sportplatz. Ja, mein Vater war Trainer in verschiedenen aktiven Mannschaften. Meine Eltern, und das finde ich eigentlich eine ganz, ganz schöne Geschichte, also ich stamme aus einer wirklich reinen VfB-Familie. Mein Vater ist in Untertürkheim aufgewachsen, also auch ein Steinwurf vom VfB entfernt, hat in der Jugend schon beim VfB gespielt.
Auch Fußball?
Ja, war Fußballer und später auch bei den Aktiven noch in der Amateurmannschaft, auch immer an der Schwelle zum Profitum. Und der hat mit meinem jetzigen Patenonkel, dem Bruder meiner Mutter, zusammen in einer Mannschaft gespielt. Und meine Mutter wiederum hat bei den Handballdamen des VfB gespielt. Der VfB hatte damals noch eine Handballabteilung. Ja, und so haben die sich kennen und lieben gelernt. Und so bin ich dann eines Tages mal entstanden. Also kann man wirklich sagen, dass es mich ohne den VfB nicht geben würde. Ja. Und so hat der Sport bei uns da alles wirklich, oder unseren Alltag bestimmt. Ich würde jetzt schon, hört sich jetzt vielleicht bisschen eingebildet an, aber ich würde mich als Kind schon als Sportkanone bezeichnen. Also ich hab da relativ viel gemacht. Fußball war immer die ganz klare Nummer eins und meine Leidenschaft. Aber ich habe auch in der Mannschaft Tennis gespielt. Das heißt, es war dann manchmal so, dass ich samstagmorgens um 7 bin ich zum Tennisverbandspiel gefahren, habe ein Einzel und ein Doppel gespielt. Und danach hat mich jemand abgeholt und irgendwo hin auf den Sportplatz gefahren, wo ich dann noch gekickt habe samstagmittags. Und das war aber ein ganz normales Wochenende für mich. Und ich habe das auch nie irgendwie kritisch hinterfragt oder so, sondern das war für mich vollkommen normal. Ich glaub,
aber du warst wirklich in der frischen Luft. Wir waren in der Schwimmhalle, das war...
Ja, außer im Sommer, der Freibad, Bergheim.
Ja, wobei, da muss ich auch viele Grüße an meine Mutter. Die hat mal gesagt, Mensch, Kerle, was hast du ausgerechnet Torwart werden müssen? Wärst du Schwimmer geworden, dann müsste ich immer nur die Badehose waschen.
Ach so, also, okay.
Das ist richtig, ja.
Aber da hätte sie nicht nur so ein Spiel angucken müssen, das vielleicht 60, 70, 80 Minuten geht, sondern da hätte sie halt von Samstag früh bis Sonntagabend... Im Schwimmbad
in der Halle, genau. Ja, genau. Ja, den ganzen Tag.
Also du hast jetzt gerade Torwart gesagt, war das schon immer gleich, weil du warst du damals schon so ein bisschen größer als andere, oder warst du auch mal ein Feldspieler?
Ich habe im Tor begonnen, denn ich habe mich, wenn man auf der Straße oder im Garten oder so bei irgendjemand gekickt hat, hatte ich immer den Drang, ins Tor zu gehen. Das blieb nicht immer so. Aber die Mannschaft, bei der ich begonnen habe, also der TSV Georgi Allianz Stuttgart ist mein Heimatverein, die haben damals für die E-Jugend einen Torwart gesucht. Und dann wurde mein Vater angesprochen und dann hieß es, Mensch, dein Kleiner, der geht doch gern ins Tor. Und so kam ich da dazu. Und scheinbar habe ich das dann relativ ordentlich gemacht, sodass mich die da nicht mehr rausgelassen haben. Ich hatte dann aber wirklich so den Drang, ich hätte eigentlich dann im Verlauf hätte ich lieber im Feld gespielt. Mhm. Damals gab es noch die Position des Liberos, die fand ich großartig.
Kaisermäßig.
Ja, das will ich jetzt nicht sagen, aber vielleicht auch, weil ich so im Sprint jetzt nie der Allerschnellste war, was sicherlich mit den langen Haxen zu tun hat. Aber so da Abwehrspieler, das hat mir immer ganz gut gefallen. Aber ja, ich musste im Tor bleiben, war aber im Nachhinein sicherlich nicht die schlechteste Entscheidung, denn ich war als Feldspieler nicht schlecht. Ich glaube aber nicht, dass ich es so weit gebracht hätte, okay, wie als Torhüter.
Dann hast du gerade erwähnt, dein erster Verein war Georgi Allianz als Kind.
Ja.
Ich habe jetzt vorhin auch irgendwo gelesen, TSV Eltingen. Das ist ja so mein Heimatclub, meine Hut. Ja.
Deine Hut.
Bist du Leonbergerin?
Ja, nee, tatsächlich kam das erst durch meine Kinder dann. Also okay. Ich bin ja in Gerlingen hier aufgewachsen, aber als bald nach Leonberg gezogen, weil man sich ja Gerlingen nicht leisten konnte, weiß nicht, ob das heute noch so ist, aber damals war das so. Ja. Und dann in Leonberg eben heimisch geworden und die Kinder waren dann eben beim TSV Eltingen, das ja heute SV Leonberg Eltingen heißt, die haben sich dann fusioniert. Genau, deswegen wollte ich da mal kurz einsteigen. War das dann auch noch in der Jugend oder war das dann schon im aktiven
Bereich? Nein, das war alles im Jugendbereich und zwar hatte der TSV Eltingen damals, das war dann Ende der 80er Jahre, bekanntermaßen eine sehr erfolgreiche Jugend. Die haben durchweg in den höchsten Spielklassen gespielt, also sowohl A- als auch B-Jugend. Und so bin ich da hingekommen, um einfach in der jeweils höchsten Spielklasse spielen zu können. Das ist als Torwart sehr wichtig in dem Alter, weil du musst da wirklich, du musst gefordert werden. Das bringt dir relativ wenig, wenn du in einer Mannschaft spielst, die jedes Spiel zweistellig gewinnt. Mhm. Da kannst du als Torwart nicht so arg viel draus mitnehmen. Und so kam dann auch der Wechsel zum SV Böblingen zustande, der dann so als zwar in der gleichen Spielklasse, aber als Adresse doch eine Nummer größer war dann schon und strategisch dann auch so geplant gewesen, dass ich in meinem letzten Jugendjahr, damals sprachen wir noch von der A-Jugend, heute heißt es U19, dass ich da dann zu einem der großen Stuttgarter Vereine wechseln würde.
Das war da schon klar, also in Böblinger Zeiten war das schon klar.
Das war da schon klar,
okay, ja. Willst du uns sagen, welcher Verein das dann war, oder?
Ja, es ist ja kein Geheimnis.
Ja, mittlerweile weiß man
das. Ich bin dann bei den Stuttgarter Kickers gelandet.
Jetzt kommt dieser Piepston, oder?
Nein.
Also, wie nochmal?
Ich denke, dass es ist bekannt und ich glaube nicht, dass da jemand ein Problem damit hat. Und ich muss auch klar sagen, dass ich im Nachhinein auch so, wie dann alles gelaufen ist, kommen wir vielleicht gleich noch drauf, war das für mich wahrscheinlich auch die bessere Lösung möglicherweise als der VfB. Obgleich ich natürlich als VfBler, der ich im Herzen eigentlich schon immer war, das ist einfach so, möglicherweise lieber beim VfB gespielt hätte. Die Wege mit dem VfB haben sich auch durchaus einige Male gekreuzt. Das erste Mal schon im Alter von 12 oder 13 Jahren. Und zwar veranstaltet der VfB ja, wie auch heute noch, diese VfB-Jugendtage, in denen Sichtungen für talentierte Jugendliche stattfinden, die da aber auf Eigeninitiative hinkommen können. Und so war das auch damals. Und da war ich da. Und da waren natürlich Hunderte von Kindern für jede Altersklasse. Und ich war wirklich, war ich auch ein bisschen stolz drauf damals, ich war einer von zweien, die es dann geschafft haben, in die erste Mannschaft der entsprechenden Altersgruppe dann über diese Sichtungen vorzustoßen und hätte dann in der C-Jugend zum VfB wechseln können. Aus den eben genannten Gründen haben wir uns dann aber dagegen entschieden, weil wir einfach gesagt haben, das macht in dem Alter von Torwart einfach noch keinen Sinn. Und in der A-Jugend war es so, dass ich eine Anfrage vom VfB bekam, und zwar in Person von Ralf Rangnick. Der war damals für diesen Bereich noch zuständig, war A-Jugendtrainer. Und der hat bei uns zu Hause angerufen und hätte mich gerne für die VfB U19 A-Jugend gehabt. Es war aber wirklich so, dass die Kickers seinerzeit etwas früher dran waren und ich da wenige Wochen davor schon mein Wort gegeben hatte. Es war noch kein Vertrag unterschrieben, aber ich hatte schon fest zugesagt und wir haben das dann in der Familie besprochen, aber es war relativ schnell klar, dass wir unser Wort da halten werden und ich deshalb nicht zum VfB, sondern zu den Kickers wechseln werde.
Das war dann
der
ältere Jugendjahr.
Das war wirklich das letzte mhm. Jugendjahr dann, ja.
Ja, Hut ab, hätte wahrscheinlich auch nicht jeder so gemacht, aber spricht ja für dich und dann die Charakterstärke, die einfach auch dazugehört, dass man dann zum Wort steht, auch wenn es nur eine mündliche Zusage gab. Okay, dann ging es dann nach dem A-Jugendjahr in den aktiven Bereich.
Ja, da ging alles sehr, sehr schnell. Da war ich wirklich so ein bisschen auf der Überholspur, denn ich war schon in diesem A-Jugendjahr, war ich einer von zwei Spielern aus unserem A-Jugendkader, die Spielberechtigung für die Lizenzspielermannschaft, also für die erste Mannschaft bekommen haben. Das weiß ich noch, man hatte damals ja noch so richtige Spielerpässe, die noch in so ein Ringbuch eingeheftet waren. Und bei mir prangte da halt der DFB-Stempel drauf und das war schon eine Auszeichnung, klar. Und was viele nicht wissen, weil sie schlichtweg zu jung sind und sich das gar nicht vorstellen können, die Stuttgarter Kickers haben damals in der ersten Bundesliga gespielt.
Ja,
in der Saison 1991-92. Das bedeutet, ich war als A-Jugendlicher dann schon Teil des Kaders für die erste Bundesliga. Und habe relativ regelmäßig auch mit den Profis trainiert. Und das war schon abgefahren.
Ja, Trainer war
Rainer Zobel. Mhm. Mögen sich vielleicht auch einige noch erinnern. Und im Tor waren Klaus Reitmeier und Stefan Brasas.
Ja,
die haben sich da haben sich
ja
behagt, die beiden.
Ein bisschen älter.
Es war dann, also zu einem Einsatz hat's nicht gereicht, leider auch nicht zu einem Bankeinsatz, wobei der einmal kurz bevorstand, und zwar vor dem legendären Auswärtsspiel in München, wo die Kickers 4-1 gewonnen haben, woraufhin der Jupp Heynckes seinerzeit entlassen wurde, dann nach dieser Heimniederlage gegen die Kickers. Da hatte sich einer der beiden, ich weiß nicht mehr wer, ob Reitmeier oder Brasas, ich meine Reitmeier stand letztlich im Tor, das heißt der Stefan Brasas müsste sich verletzt haben und auch der Torhüter der damaligen Oberligamannschaft war verletzt, sodass es zu mir hieß, ich müsste mich seelisch und moralisch darauf einstellen, dann im Olympiastadion in München auf der Bank zu sitzen. Es kam dann nicht so weit.
Okay, darf man fragen, warum?
Weil dann doch wieder irgendeiner wurde wieder fit wurde dann natürlich, das ging dann streng nach Reihenfolge, wurde dann mir vorgezogen. Die Mannschaft ist leider in dem Jahr dann unglücklich, ich glaube nur wegen des Torverhältnisses, abgestiegen wieder in die zweite Liga. Also es war ein unnötiger Abstieg, denn die Saison verlief, wie jetzt eben gesagt, in München gewonnen und auch andere tolle Spiele waren dabei. Verlief eigentlich so, dass man nicht wirklich hätte absteigen müssen.
Also Entschuldigung, ich kann mich da auch erinnern an das Spiel beim VfB, weiß ich nicht, ob das war dann wahrscheinlich das, die haben ja alle Spiele dann im Neckarstadion damals noch ausgetragen. Das war ein heißer Tanz, kann ich mich noch erinnern.
Eines endete unentschieden auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wer da Heimrecht hatte. Das war schon so, aber ich wollte gerade noch der Vollständigkeit halber erwähnen, mit unnötigen Abstiegen kennen wir uns ja auch beim VfB aus.
Das ist durchaus richtig.
Allerdings war das natürlich ja in dem Jahr 92 jetzt nicht gerade ein unerfreuliches VfB-Jahr.
Aber, und das muss man auch sagen, so grotesk sich das anhört, dieser Abstieg aus der ersten Liga, der kam mir eigentlich zugute. Denn dann gab es da im Kader einen Personalschnitt, weil man natürlich auch den Etat senken musste. Und so kam es dann, dass auch Spieler aus der zweiten Reihe in den Kader eingebaut wurden und unter anderem dann wurde ich mit 18 Jahren direkt aus der Jugend raus, wurde ich Profi und das war schon was Besonderes damals, das muss man klar sagen. Und wie vorher eingangs erwähnt, ich ging zu dieser Zeit sogar noch in die Schule. Ja.
Also wieso auch auf dieser Position stehen, da wechselt man halt auch nicht so einfach mal geschwind oder kommt man nicht so leicht vielleicht in ein Spiel rein, wie jetzt als Feldspieler oder so?
Das ist definitiv so. Also wäre ich auf dem gleichen Niveau Feldspieler gewesen, wie ich Torhüter war, hätte ich sicherlich wahrscheinlich 150 Einsätze mehr auf dem Buckel. Das ist halt so, als Torwart spielst du halt nicht, wenn es eine klare Rollenverteilung gibt und da keine Verletzungen oder rote Karten oder sowas dazwischen kommen. Ja.
Und wer bei den Kickers war sonst noch bekannt, also, oder den Älteren von uns vielleicht bekannt?
Ja, den Älteren zum einen bekannt, aber da sind durchaus einige dabei, die entweder als Spieler oder später als Trainer oder als Funktionär wirklich im Gegensatz zu mir eine große Karriere hingelegt haben. Ja, das sind Spieler zu nennen, allen voran ja Freddy Bobic, der heutige Trainer des FC Bayern München, Thomas Tuchel. Mit dem habe ich 2 Jahre zusammen in einer Mannschaft gespielt. Sean Dundee dürfte bekannt sein. Typhoon Korkut, mit dem habe ich in der Jugend zusammengespielt bei den Kickers schon. Dann waren Spieler dabei wie Demir Hotic, ich weiß nicht, wer den noch kennt, hat bei den Kickers beim VfB gespielt, später bekannt Kaiserslautern, mit denen ist er deutscher Meister geworden. Ich habe mit André Sirox zusammengespielt, mit dem ich heute noch gut befreundet bin, der lange Jahre dann auch Kapitän der Kickers war. Der kommt ursprünglich von Union Berlin, ist sein Heimatverein, war später dann DFB-Pokalsieger mit Hannover 96. Mit dem heutigen Bundestorwarttrainer Andreas Kronenberg habe ich zusammengespielt, mit dem heutigen Co-Trainer der Nationalmannschaft Markus Sorg war da dabei. Also da sind schon einige Namen, die mir da begegnet sind. Klaus Reitmeier natürlich als Vorbild. Wir hatten nie sowas wie eine Konkurrenzsituation, denn der war einfach viel zu gut dafür und auch 10 Jahre älter als ich. Also das stand nie zur Debatte, dass ich ihn verdrängen wollen würde, sondern ganz im Gegenteil. Er hat mich da unter seine Fittiche genommen und ich habe enorm viel von ihm gelernt.
Ja. Und stehst du mit denen, also auch noch in Kontakt so? Also
teils.
Thomas Tuchel geschrieben, so herzlichen Wunsch, Bayern.
Nein, also zu Thomas Tuchel habe ich wirklich gar keinen Kontakt. Okay. Ich hab noch nicht mal seine Nummer. Also da ist wirklich nichts. Der Kontakt hat sich, wir hatten auch, als wir nicht mehr in einer Mannschaft gespielt haben, nie wieder was zu tun. Ich könnte jetzt auch behaupten, na, super Kumpel oder so, aber nein, also mit manchen ist es einfach so, dass es sich verliert, da geht's ja, auseinander. Aber zum einen oder anderen der genannten habe ich durchaus mehr oder weniger regelmäßig noch okay. Kontakt.
Ja. Okay. Sehr spannend, ja. Ja. Ja, Württemberg und Stuttgart war damals oder auch schon ein gutes Pflaster für
Talente.
Für Talente, die später da groß rausgekommen sind noch. Genau, okay, also dann sind die Kickers ja, glaube ich, nochmal abgestiegen, relativ bald drauf, oder?
Ja, das Ganze dauerte 2 Jahre. Wir sind dann leider am Ende der Saison, jetzt muss ich überlegen, 93, 94 sind wir leider dann auch aus der zweiten Liga abgestiegen. Das ist auch ein Schicksal, das der eine oder andere große Club teilt. Man hat es ja immer wieder beobachtet, auch bei 1860, bei Nürnberg, bei Kaiserslautern.
Bielefeld aktuell.
Bielefeld kann es erwischen. Ja. Also das ja leider kein Einzelfall, aber die Kickers hat es da auch getroffen. Und dann habe ich für mich damals beschlossen, kann man im Nachhinein dazu stehen, wie man will. Auch ich bin mir nicht ganz so sicher, ob es die richtige Entscheidung war, aber ich war dann der Ansicht, ich bräuchte eine Luftveränderung und bin dann zum Liga-Konkurrenten, also das war dann damals die Regionalliga Süd, was die dritthöchste Spielklasse war und wo eigentlich auch schon sehr, sehr viele professionell Fußball gespielt haben, bin ich dann nach Ditzingen zu den Turn- und Sportfreunden gewechselt, die damals ihre Blütezeit erlebten im Stadion an der Lehmgrube. Und,
da kannst du gerade hier rüber gucken.
Da kannst du da rüber gucken, genau.
Wenn der Rollladen nicht zu wäre, kannst du da rüber gucken.
Der Schleichweg zum Training führte mich häufig über Gerlingen. Ja,
ist so. Weißt du eigentlich, was der VfB und Ditzingen gemeinsam haben?
Nein.
Jetzt kommt wieder was.
Das Gründungsdatum.
Ach echt?
Ist das so?
1893, TSF Ditzingen und VfB Stuttgart.
Das siehst du mal, also das vom VfB hätte ich gewusst. Ich hoffe, das nimmt man mir ab. Eigentlich jetzt kann ich nicht so stolz drauf sein, dass ich das von Ditzingen nicht weiß, aber gut, ist so. Das steht da sogar auch ziemlich groß
das
im Wappen
steht auch
drin,
drauf,
gell?
Ja.
Okay, gut.
Okay, wir können das auch rausschneiden dann.
Passt schon, ich denke, da wird mir keiner einen Strick draus drehen.
Ja, das denke ich auch.
Okay, und dann warst du beim TSF Ditzingen und hast da...
Ja,
gespielt.
Mal mehr, mal weniger. Leider, ja, meine Karriere geriet dann doch merklich ins Stocken. Das muss man ganz klar sagen. Das lief dann nicht mehr so straight weiter, wie das vorher war, weil der Weg, der sich vorher abzeichnete, der führte eigentlich in höhere Dimensionen, und das war möglicherweise auch das Problem, weil ich für mich das so, ich war sehr ehrgeizig und habe einen extrem hohen Aufwand betrieben, war es aber gewohnt, auch dafür belohnt zu werden. Und diese Belohnung, die blieb irgendwann aus. Und ich habe gemerkt, dass das läuft jetzt nicht mehr so straight weiter. Und hab dann auch irgendwie festgestellt, dass ich nicht weiß, ob ich in diesem Profigeschäft auch richtig aufgehoben bin. Also ich habe dann viel angefangen nachzudenken. Ich könnte es mir leicht machen und sagen, aufgrund irgendwelcher Verletzungen sei ich zurückgeworfen worden oder so. Sicherlich, da war die eine oder andere Verletzung, aber da war nichts dabei, was mich jetzt wirklich so beeinträchtigt hätte, dass deshalb gar ein Karriereende oder sowas droht, sondern bei mir war es schon so, dass ich vielleicht in meiner Persönlichkeitsstruktur hat mir so ein bisschen diese absolute Verrücktheit gefehlt, die du als Profi und insbesondere auch als Torhüter, denn da gibt es ja sehr prominente Beispiele, die mir da einfach auch ein bisschen gefehlt hat. Und mir war schon damals irgendwie, ich habe viele Dinge hinterfragt, habe da auch wirklich über den Tellerrand rausgeschaut und habe nicht alles einfach so hingenommen, und war für mich auch so, dass mein Lebensentwurf auch nicht vorsah, mit Anfang, Mitte 30 dann möglicherweise als durchschnittlicher oder gar unterdurchschnittlicher Zweit- oder Drittligaspieler dann irgendwie die Karriere zu beenden und dann dazustehen. Also das habe ich frühzeitig gesagt, dass sowas für mich nicht in Frage kommt, und habe dann relativ früh beschlossen, das war jetzt ein großer Sprung, ich weiß, zeitlich, aber dann relativ früh beschlossen, auch die Karriere zu beenden. Ja, muss man klar sagen.
Zu anderen Ufern dich aufgemacht.
Ja, also es ging jetzt nicht ganz so abrupt, wie ich das eben gesagt habe. Ich habe jetzt zum Beispiel, als ich in Ditzingen in der dritten Liga gespielt habe, und da war ich auch Stammtorhüter, und dann kreuzen sich da nochmal die Wege mit dem VfB. Ich hatte das Angebot dann, 1996 war das, nochmal zum VfB zu wechseln, war da dann vorgesehen für die Rolle des Torhüters in der Amateurmannschaft, die damals Oberliga Baden-Württemberg, also vierte Liga, spielten, und hätte auch Zugehörigkeit zum Profikader gehabt, habe mich dann gegen den Wechsel entschieden, weil ich Stammtorwart in der dritten Liga war und nicht in die vierte wechseln wollte. Und im Nachhinein muss man sagen, was für ein Fehler. Ja, also wie blöd kann man eigentlich sein, erstens nicht zum VfB zu wechseln, wenn man die Möglichkeit in dieser dann Phase mal, der Karriere hat. Ja, zu einem Bundesliga-Verein, dann noch zum Lieblingsverein. Und man sieht ja oft, wie schnell das gehen kann, dass auf einmal irgendwo der vierte Torwart drin steht, weil irgendwie alle verletzt sind und rote Karten und so weiter. Also das war ein riesiger strategischer Fehler, und in dem Jahr kam dann tatsächlich auch eine schwerere Verletzung. Da war ich dann, glaube ich, 6 Monate war ich außer Gefecht gesetzt. Kam dann zwar wieder zurück, aber da hat man dann schon gemerkt, dass die Karriere doch merklich ins Stocken gerät. Und da habe ich mir dann schon über alternative Lebenspläne auf jeden Fall schon Gedanken gemacht.
Von meinem Verständnis, wenn ich jetzt kurz die Zahlen, also die Jahreszahlen reflektiere, dann warst du also 2023 rum, und du hattest ja vorhin gesagt, dass du dann in dem Alter mit 23 dein Studium begonnen hast. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass da die Zeit davor jetzt wirklich nur auf den Sport fokussiert warst.
Genau, ich war einige Jahre war ich Profispieler. Mhm. Ja,
ich komme immer so im Frauenkontext halt darauf, ja. Weil weil das natürlich Stand heute tatsächlich immer noch so ist, dass die meisten Frauen selbst in der ersten Liga irgendwas verdienen müssen noch zusätzlich, aber anscheinend
Nein, also ich habe da wirklich, das waren dann bestimmt 5 Jahre, in denen ich wirklich nichts gemacht habe, außer Fußball spielen. Ja.
Gut, und dann kommt dann der Switch Richtung Studium dann.
Dann hast du gedacht, mache ich mal einen Medizinertest, hab genug Wartesemester und
fange an
zu studieren.
Und schwuppdiwupp war der Studienplatz da, so ist es.
Okay.
Hab dann nebenbei noch ein bisschen Fußball gespielt, hab dann zum VfL Kirchheim noch in die Regionalliga gewechselt, hab da aber auch schon gesehen, Regionalliga, Fußball und Medizinstudium verträgt sich nicht so gut vom Aufwand her. Der VfL Kirchheim war auch nur dieses eine Jahr in der Regionalliga. Wir sind da auch relativ sang- und klanglos wieder abgestiegen, wenn man ehrlich ist. Und bin dann nochmal für ein Jahr zurück zu den Kickers, habe da noch in der zweiten Mannschaft in der Verbandsliga ein Jahr gespielt und dann wirklich die Karriere beendet, und zwar ganz bewusst. Ich hätte auch da dann noch Verbandsliga, hätte ich gut und gerne noch einige Jahre spielen können, aber ich habe diesen Break dann gebraucht und ich musste auch die Zeit für mein Studium investieren, ganz klar.
Okay. Und dann hast du angefangen zu studieren. Wo hast du studiert?
Ich habe an der Uni in Tübingen studiert.
Die ganze Zeit?
Das ganze Studium durch, ja. Genau.
Oben Waldhäuser Ost und so.
Ich habe gewohnt Waldhäuser Ost im Studentenwohnheim zunächst.
Ja, beste Partys.
Aber die Juristen doch nicht.
Die sind da auch immer hochgekommen.
Ja,
auch kommen.
Umgekehrt aber auch runtergekommen. Da waren auch einige gute Partys. Also war eine schöne Zeit, muss man ganz klar sagen. Ja.
Okay. Und wie kam dann der, also ich kenne mich jetzt im Medizinstudiumablauf nicht aus, nicht so gut wie der Daniel auf jeden Fall.
Ich habe mit meinem Bruder hat in Homburg angefangen zu studieren. Wir sind jedes Wochenende nach Hause gefahren. Und da habe ich ihn nebenher immer Anatomie, Wie ist der Innervierung und was weiß ich, Rubor, Kalor, Dolor, was
also
weiß
ich. Also worauf ich jetzt raus
Funktion
wollte.
Lese, oder? Wie
wann
war das
kam
nochmal?
Denn diese...
Lass mich doch mal ausreden, ich möchte auch mal ein
jetzt
bisschen
jetzt hör doch
angeben.
Auf mit deinen Wörtern da, kennt kein Mensch. Diese Spezialisierung Richtung Orthopädie und Unfallchirurgie war es, glaube ich.
Die kommt ganz spät erst. Also du absolvierst eigentlich das komplette Studium. Das ist egal, welche Fachrichtung du eines Tages einschlägst. Wir absolvieren alle das identische Studium.
Oh, jeder muss alles können.
Genau, also da gibt es noch keine Schwerpunkte. Und das ist tatsächlich richtig ausgedrückt. Also mit dem zweiten Staatsexamen, wir haben ja insgesamt 3, und wenn man das Physikum noch dazu zählt, sind es 4 Examina in 5 Jahren, das ist eine Menge. Aber nach dem zweiten Staatsexamen bist du als Mediziner eigentlich in der Breite am Höhepunkt deines Wissens, weil fürs dritte Staatsexamen hast du dann schon nicht mehr alle Fächer. Da wirst du nur noch in den großen Fächern geprüft und hast noch 2 kleinere Fächer dazu. Das heißt, da geht schon ein bisschen was verloren. Und sobald du dann anfängst zu arbeiten, beginnt die Spezialisierung. Und dann geht es mit einigen Dingen tatsächlich schon wieder rückwärts. Ja.
Und das kann man sich auch frei wählen. Also da
das kannst du frei wählen. Manche brauchen da dann auch ein bisschen. Die fangen beispielsweise in der Chirurgie an und stellen dann aber fest, dass das doch nicht so das Richtige für sie war, und wechseln dann in die Innere zurück oder auch zwischen anderen Fachgebieten. Für mich als Sportler war eigentlich aber alles, was mit dem Bewegungsapparat zu tun hatte, war eigentlich naheliegend. Wobei ich ja auch in der Unfallchirurgie begonnen habe und nicht in der Orthopädie. Die Orthopädie kam eigentlich erst später dann.
Okay, aber tatsächlich im Hinterkopf über den Sport halt wieder dann den Weg in die Richtung.
Das war eigentlich gar nicht so wirklich geplant, dass ich jetzt irgendwann mal sage, ich möchte in die Betreuung von Sportlern gehen. Aber der Bewegungsapparat war einfach das, was mir auch von der Physiologie und der Anatomie her am meisten Spaß gemacht hat. Ja.
Okay, und wann war das Studium? Also es war ein relativ langes Studium, so viel weiß ich schon auch noch, aber
Medizinstudium ist ziemlich umfangreich, also Minimum 12 Semester, wenn du es in der schnellstmöglichen Zeit absolvierst, was mir auch glücklicherweise gelungen ist, und das vielleicht wieder zu dem, was ich eingangs sagte, mit 18, 19 oder auch 20 wäre ich da, glaube ich, nicht, hätte mir die Reife dafür gefehlt. Und da hatte ich aber ein klares Ziel und habe das dann auch echt durchgezogen und hab dem alles untergeordnet, muss man klar sagen, und habe das dann in 12 Semestern geschafft und dann auch direkt begonnen zu arbeiten. Ja.
Okay, jetzt müssen wir mal wieder gucken, wie wir den Switch zum VfB bekommen tatsächlich. Wie ging da denn dann? Also das war dann, ist jetzt mittlerweile ungefähr 10 Jahre her oder 12, seit du dann quasi sozusagen ausgelernter Arzt bist.
Und dann gleich eigene Praxis nach dem dritten Staatsexamen vielleicht?
Nein. Du musst ja dann die Ausbildung zum Facharzt, oder du musst eine Facharztausbildung machen, und gerade in den operativen Fächern ist das sehr aufwendig. Ja, da gibt's gewisse Anforderungen, zum einen an die Zeit, die du in jeweiligen Kliniken verbracht haben musst. Das sind aber auch Kliniken, die eine gewisse Weiterbildungsermächtigung für bestimmte Sachen haben müssen. Also du kannst jetzt in den seltensten Fällen alles an einer Klinik absolvieren. Du musst einen OP-Katalog, nennt sich das, erfüllen. Das heißt, da gibt es klare Vorgaben, welche Operationen du in welcher Anzahl durchgeführt haben musst, um die Berechtigung für die Zulassung zur Facharztprüfung zu bekommen. Das sind im günstigsten Fall weitere 6 Jahre in der Orthopädie und Unfallchirurgie. Das heißt, du hast dann sage und schreibe eine 12-jährige Ausbildung, bevor du dann zur Facharztprüfung zugelassen wirst. Und die musst du dann auch erstmal noch bestehen. Also das war auch nicht ganz so ohne, nach 6 Jahren Arbeiten dann wieder zurück an den Schreibtisch und nochmal Vollgas geben. Ich nehme mal an, Danny, das ist bei den Anwälten ja relativ ähnlich wahrscheinlich, wenn du dann nochmal dein Fachanwalt irgendwann hinterher schiebst.
Ja, wobei, das geht schon. Also ich glaube, das ist nochmal was anderes. Wobei ich jetzt, letzte Woche war ich bei der Ärztekammer, und da hat man mir gesagt, das ist ja keine Prüfung, sondern das ist ja ein fachliches Gespräch, das man da führt. Und die beiden Kollegen von dir, die dabei waren, die haben dann auch nur etwas lächelnd sich zurückgezogen und gesagt, ja, also so richtig kollegiales Gespräch war das jetzt nicht.
Ja, ist sicherlich nicht zu vergleichen mit einem Staatsexamen, bei dem du in der mündlichen Prüfung 6 Stunden in die Mangel genommen wirst. Aber insbesondere was die Vorbereitung betrifft, schon auch nochmal richtig aufwendig. Klar. Ja.
Und dann hast du dich nach dem Facharzt niedergelassen?
Auch nicht direkt. Ich war dann noch 2 Jahre als Oberarzt tätig. Das ist auch so eigentlich das Klassische nach dem Assistenzarzt, beziehungsweise bei mir gab es, ist mittlerweile abgeschafft, noch den Arzt im Praktikum. Dann Assistenzarzt, und nach bestandener Facharztprüfung wurde ich dann Oberarzt. Und in dieser Zeit reifte aber immer mehr die Entscheidung in mir, dass ich mich selbstständig machen möchte und mir den Traum von der eigenen Praxis verwirklichen möchte, was ich dann auch getan habe und jetzt seit 2013 hier in Stuttgart auf der Killesberghöhe meine eigene Praxis habe.
Das war ja auch ein Jubiläum sozusagen.
Sozusagen, das stimmt. Ja. Und das stimmt, 10 Jahre.
Ja.
Und aber du hast gesagt, dass ich möchte Privatpraxis haben. Ich habe keinen Bock auf die Mühlen der Kassen.
Ja, das hört sich jetzt etwas despektierlich an, weil der Eindruck entstehen könnte, der als Privatarzt oder die Privatärzte im Allgemeinen, die picken sich da die Rosinen aus, und die anderen müssen sozusagen die Arbeit für das System erledigen. Ganz so ist das natürlich nicht. Es ist schon so, klar, dass du als Teil des kassenärztlichen Systems wirst du auch in ein solches gepresst. Das hat relativ starke Auflagen, bringt das mit sich. Und es ist aber deine freie Entscheidung, ob du dich in das System einbringen möchtest oder nicht. Du hast durch das System aber natürlich auch eine gewisse Grundabsicherung, die du als Privatarzt nicht hast. Das heißt, ich bin wirklich kompletter Freiberufler. Ja, und wie jeder Freiberufler. Wenn ich in Urlaub gehe, kostet mich das doppelt, weil ich nicht nur Geld für den Urlaub bezahlen muss, sondern in der Zeit auch wirklich nichts reinkommt.
Ja, hat man besonders in Corona-Zeiten gemerkt. Aber das würde jetzt
Das führt zu weit. Ja.
Nein, du hast dann
was
jetzt.
Hat man da gemerkt? Entschuldigung.
Da hat man gemerkt, was der Vorteil ist, wenn man Kassenarzt ist.
Okay.
Ja, genau. Aber das würde jetzt zu weit führen. Ja, und jetzt haben wir ja gerade gesagt, 10-jähriges Jubiläum. Ja, also wir springen jetzt mal in der Zeit und irgendwann kamst du dann zum VfB wieder.
Ich kam dann sozusagen über Umwege und die Hintertür kam ich dann irgendwann wieder zum VfB. Das war aber überhaupt nicht geplant eigentlich. Ja, also ich natürlich Fußball blieb immer meine Leidenschaft und ich habe den VfB verfolgt und habe mich gefreut und gefeiert und gelitten, alles zusammen. Und habe mich irgendwann mal dann beim VfB beworben. Ich habe das an anderer Stelle ja schon gesagt, initial mal auf eine Stelle im Präsidium. Das kam so zustande, dass der Thomas Hitzelsberger seinerzeit vom Präsidium in den Vorstand gewechselt ist und dann diese Stelle vakant war und ausgeschrieben wurde. Und auf diese Stelle habe ich mich beworben, bin da dann auch in den Bewerbungs- und Auswahlgesprächen im damaligen Vereinsbeirat in seiner damaligen Zusammensetzung bin da auch relativ weit gekommen. Ganz am Ende hat es dann doch nicht für die Nominierung zur Wahl gereicht, aber dennoch, das war eine schöne Erfahrung damals gewesen. Und da habe ich auch wieder so ein bisschen das Feuer habe ich da dann wieder gefangen. Und was dann in der Folge passierte, wissen wir alle. Es kam dann mit Wolfgang Dietrich und der sagenumwobenen WLAN-Panne beim WLAN-Gate.
WLAN-Gate.
Ende des Liedes war ein Rücktritt und ein nicht mehr handlungsfähiges VfB-EV-Präsidium, das dann durch jemand aus dem Vereinsbeirat wieder aufgefüllt wurde, sodass das Präsidium handlungs- und geschäftsfähig war und daraufhin aber dann auch wieder entsprechend im Vereinsbeirat nachzubesetzen war. Und auch da habe ich mich ganz regulär wieder beworben seinerzeit. Und um es jetzt einfach abzukürzen, wissen wir ja, ich bin dann 2019 auch gewählt worden. Ja.
Okay. Und wenn ich das jetzt so frage, wie kommst du dann zum Frauenfußball?
Ja.
So als Mann.
Also mitspielen durfte ich nicht, das stimmt, ja, deshalb etwas ungewöhnlich. Ich hatte vorher mit dem Frauenfußball nicht so viel zu tun. Natürlich, ich habe es mir auch im Fernsehen angeschaut, aber würde mich jetzt nicht als Kenner der Szene bezeichnen. Jetzt ist so, dass mit Klaus Vogt jemand zum VfB kam, der sich das ja, dessen fester Programmbestandteil das war, der ganz klar das Versprechen gegeben hat, er möchte das beim VfB implementieren. Und dann fand im Frühjahr, ich weiß nicht, ob es Sommer war, aber es war schon recht warm, fand dann tatsächlich eine allererste Sitzung der Projektgruppe Mädchen- und Frauenfußball statt. Hat man sich mal zusammengesetzt und mal so Grundsätzliches besprochen, wohin geht die Reise, was macht man, fängt man ganz unten an, strebt man eine Kooperation an und. Haben wir überhaupt die infrastrukturellen Möglichkeiten? Und also da war eigentlich noch gar nichts klar, aber bei diesem allerersten Treffen war ich seinerzeit dabei.
Als Nichtkenner der Frauenfußballszene.
Als Nichtkenner der Frauenfußballszene.
Da waren wahrscheinlich einige andere auch.
Waren da auch Kenner dabei?
So ist es. Also ich hatte
du warst ja nicht dabei.
Ich war nicht dabei.
Das traf wahrscheinlich nicht nur auf mich zu, dass ich da nicht unbedingt der Experte war. Aber das Ziel war, dass ich mich mit fußballerischer Expertise zum einen damit einbringe und zum anderen war ich hochmotiviert. Ich hatte total Lust auf dieses Projekt und wollte da unbedingt mitgestalten und mithelfen. Dass ich dann nicht dauerhaft Teil dieser Projektgruppe war, hat eigentlich eher formal organisatorische Gründe, denn wir erinnern uns dunkel, ohne das wieder breittreten zu wollen. Im Jahr 2021 hat uns dann, jetzt bringe ich die Jahreszahlen durcheinander, 20 war das, nicht 21.
Aber so früh war das Frauenfußball noch nicht ein Thema. Jetzt warte mal.
Doch, Klaus Vogt.
22 hat es gestartet und 21 war die Projektgruppe, oder?
Ja, aber das erste Treffen fand war schon früher. Denn Ende des Jahres 20 ereilte uns beim VfB die Gewissheit, dass es möglicherweise eine Problematik mit Datenschutzverstößen gegeben haben könnte.
Ich habe noch gar nicht was davon gehört.
Ja. Und da wurde dann ja auch vereinsintern eine sogenannte Koordinierungsgruppe gegründet, die sich intern mit den Sachverhalten beschäftigte und auch die ESECON-Gesellschaften bei den Ermittlungen unterstützte. Und ich war Teil dieser vierköpfigen Gruppe und das war eine sehr umfangreiche und auch verantwortungsvolle Arbeit, so dass ich da mit meiner in Anführungsstrichen normalen Vereinsbeiratstätigkeit und der Tätigkeit in dieser Gruppe so ausgelastet war, dass ich dann wirklich andere Dinge zurückstellen musste.
Aber tatsächlich, ich habe es jetzt auch gerade nochmal rekapituliert, 2020 muss es ja schon gewesen sein, weil 2021 gab es ja schon die Zusage an Obertürkheim, dass es zu der Kooperation kommt.
Ja. Und wer war da sonst noch in dieser Gruppe der Frauen- und Mädchenfußball?
Also die Leitung hatte damals die Claudia Meintock als stellvertretende Vereinsbeiratsvorsitzende, aber nicht, weil sie stellvertretende Vorsitzende war, sondern weil sie sich ja als eine der wenigen im Frauenfußball recht gut auskannte. Und ansonsten der Herr Boschatzke von der Allianz war noch dabei. Ich meine mich an die Brigitte Lösch zu erinnern. Thomas Krücken als NLZ-Leiter war da, aber also die Gruppe war so, wie sie bei diesem ersten Treffen zusammenkam. Ich glaube, in dieser Konstellation hat sie sich nie wieder getroffen. Ja.
Okay. Also man hat dann nachher verlautbaren gehört, dass es dann zu einer, wie heißt das so schön, externen Firma, die da noch unterstützt hat und wie sagt man da, Analysen erstellt etc.
Ja, genau.
Da warst du dann aber schon nicht mehr dann.
Nein,
dabei.
In dieser Zeit war ich raus. Ich kam dann erst wieder zurück, als schon klar war, dass man mit Obertürkheim die Kooperation eingehen wird. Und habe aber da mich dann auch schon sehr viel beschäftigt. Ich war wirklich oft in Obertürkheim vor Ort, hab Spiele der ersten, aber auch der zweiten Mannschaft mir angeschaut, um mir da einfach ein Bild zu machen, weil ich konnte das Niveau überhaupt nicht einschätzen, ja, und das hat mich sehr, sehr interessiert und da war für mich klar, dass ich mich da, wenn man das möchte, dass ich mich da gerne, in welcher Form auch immer, sehr gerne mit einbringen möchte.
Okay, und dann hast du dich ja auch eingebracht. Also dann
ja, das kann man so sagen. wobei in welcher Form, das war auch da nicht, also das war in keiner Weise so geplant, sondern es gab dann wieder eine Projektgruppe, die dann auch letztlich ihre die endgültige Zusammensetzung hatte unter der Leitung von Lisa. Und da haben wir uns natürlich sehr viel damit beschäftigt, wie man die Strukturen professionalisieren kann, sowohl von der Infrastruktur her, aber auch um das Team rum. Und da war uns natürlich völlig klar, wenn du im Leistungssport auf einer gewissen Ebene arbeiten möchtest, dann ist auch eine medizinische Betreuung unabdingbar, die gewissen Kriterien entspricht und die gewisse Standards erfüllt. Und da mussten wir natürlich aber mit unseren Gegebenheiten umgehen, sprich mit einem schmalen Budget. Und da haben wir dann viel gerechnet und viel gemacht und haben auch mal den Bedarf analysiert und haben auch viele Gespräche mit der VfB-Reha-Welt geführt, inwieweit man uns da helfen kann. Letztlich ist dann so die Idee geboren, dass ich als Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie und als Sportmediziner da durchaus Input leisten könnte und mich da für die medizinische Betreuung der Mädchen- und Frauenteams sehr, sehr gerne zur Verfügung stelle. Und so sind wir dann auch zum Beginn der aktuellen Saison, also der Saison 22/23, diese Kooperation eingegangen, sodass ich unter dem, jetzt muss ich kurz überlegen, die offizielle Bezeichnung ist Leitung der medizinischen Abteilung für Mädchen- und Frauenfußball beim VfB.
So, okay, das so war dann Saison 22/23.
Genau, also nicht OBT, sondern wirklich als die Mannschaften dann mit dem Brustring schon aufgelaufen sind. Also 1.7.22 startete das Ganze.
Okay, und da hast du dann für die erste Mannschaft und die zweite Mannschaft und...
Ich war dann mit Saisonbeginn vom 1.7. an war ich zuständig für alle drei Teams, die auch Teil dieser Kooperation sind, also sprich Damen 1, Damen 2 und die U17.
Wobei, hier muss man ergänzen, sonst kriegen wir auf die Finger vom Ron, es gibt noch die SGM. Die da immer vergessen wird.
Da hat der Ron vollkommen recht. Die ist aber nicht Teil dieser Kooperation, okay, und dieser Vereinbarung.
Okay, dann und da warst du dann tätig. Jetzt mal blöde Frage, wie schaffst du das? Also neben deiner Tätigkeit als Verein, oder hast du das damals? Ist ja jetzt eine andere Situation, kommen wir ja gleich noch drauf. Wie hast du das geschafft? Vereinsbeirat, Arzt?
Normalarzt.
Normalarzt.
Leitung.
Genau. Wie hat das funktioniert? Wie funktioniert das?
Das kann ich dir selbst gar nicht so genau sagen. Das ist zweifelsfrei nicht ohne. Also so arg viel Freizeit war da nicht und ist es auch jetzt nicht, muss ich auch ganz klar sagen.
Wie sah dann die typische Woche aus für dich? Also...
Ja, die typische Woche ist, dass ich tagsüber zur Arbeit gehe und dann war ich häufig dann entweder bei Training oder Testspielen präsent, wobei ich da jetzt präsenter bin, als ich das damals war, denn als Arzt musst du natürlich nicht bei jedem Training dabei sein, das ist klar. Aber dennoch, es war nicht selten so, dass, weil die Mannschaften ja abends immer trainieren, das heißt, am Abend passiert dann im Training auch was. Also das war keine einmalige Geschichte, dass dann auch mal abends um 10 eine Spielerin bei mir noch in der Praxis war. Ja. Also oder man zumindest dann noch spät am Abend telefoniert hat, um die nächsten Schritte dann für den Folgetag zu besprechen.
Okay.
Es gab ja einiges an Verletzungen, so war es ja dann.
Und
das ist richtig.
Da gab es so einiges an Verletzungen, das ist richtig. Und ich habe dann vorwiegend das Team 1 am Anfang auch zu den Spielen begleitet als ärztlicher Betreuer. War aber teilweise auch insbesondere bei Heimspielen oder bei nicht allzu weiten Auswärtsspielen schon auch immer wieder auch schon bei Team 2, auch in der Vorrunde schon dabei. Und auch bei den U17-Mädels habe ich immer wieder vorbeigeschaut, wenn es die Zeit erlaubte. Ja. So, okay. Und jetzt ist alles ein bisschen anders.
Das ist alles ein bisschen anders. Jetzt da ist was passiert, also was heißt, da ist was passiert? Also für alle Hörer jetzt erstmal, wir sind hier kein journalistischer Podcast, sondern wir begleiten die VfB-Frauen. Von daher werden wir sicherlich nicht so in die Tiefe gehen, wie es manche sich erwünschen würden oder erhoffen würden, wünschen würden. Wir besprechen jetzt das Thema und dann sind wir wahrscheinlich auch schon relativ schnell wieder draußen. Genau, da kam ja dann dieses Gutachten, also das dann zum Ergebnis hatte, dass du eigentlich nicht für den VfB als Vereinsbeirat und gleichzeitig für die AG arbeiten darfst. Und das hat dann ja ein bisschen Wallung gebracht. Wie hat sich das entwickelt? Wie hast du das mitbekommen und was waren da die Folgen dann daraus?
Ja, vielleicht auch kurz von meiner Seite. Also ich möchte die Sendung heute jetzt auch auf keinen Fall hier als vereinspolitische Bühne nutzen sondern werde mich jetzt wirklich an den Gegebenheiten und den Fakten und dem zeitlichen Ablauf orientieren. Ich muss da vielleicht einen Schritt zurückgehen. Es ist so, dass man die erste Damenmannschaft nachträglich zum 1.7. rückwirkend in die AG übertragen hat. Ja, das heißt, es war nicht von Anfang an so, sondern das wurde rückwirkend gemacht zu einem Datum im September. Und daraufhin gab es dann gewisse Wirrungen und unter anderem das eben von dir angesprochene externe Auftragsgutachten kam zu dem Schluss, dass da möglicherweise, was meine Tätigkeit, aber auch was andere Tätigkeiten von Vereinsbeiräten betrifft, da möglicherweise Satzungsverstöße vorliegen könnten. Und ich spreche ganz bewusst von möglicherweise könnten, denn dieses externe Auftragsgutachten konnte nicht auf Grundlage sämtlicher dafür wichtiger Dokumente erstellt werden. Also da haben natürlich Verträge und interne Absprachen, die es gab und entsprechende Unterlagen, die da für eine abschließende Klärung erforderlich gewesen wären, haben gefehlt, sondern da ging viel auf Information der Auftragsgeber. So, und das hat dann aber schon, wie wir ja alle mitgekriegt haben, relativ hohe Wellen geschlagen. Wir haben das für uns analysiert. Da gab es intern dann natürlich auch Gespräche und Diskussionen. Und letztlich kam man zum Schluss, und zwar durch unsere VfB-Juristen, die externe Spezialisten juristisch da mit ins Boot geholt haben. Und man kam zum Schluss, dass kein Satzungsverstoß vorliegt. Dennoch ist es so, dass für mich, obwohl der Schritt juristisch nicht notwendig gewesen wäre, eigentlich nur noch die Lösung bleibt, dass ich mich von der Tätigkeit in der ersten Mannschaft zurückziehen muss. Das hatte mehrere Gründe. Zum einen, ich wollte mich selbst schützen, denn wir haben alle mitgekriegt, was das, welche Dimensionen das annahm, sowohl auf Social Media, aber auch in den Printmedien und sonstigen Medien. Ich wollte mich schützen, ich wollte den VfB schützen, aber insbesondere wollte ich auch die Damenmannschaft schützen. Denn wenn Diskussion um einen Teamarzt die Schlagzeilen dominiert, dann ist was falsch. Ja, das darf so nicht sein. Die Mädels sollen nicht drüber nachdenken dürfen, ob sie mich jetzt um Rat fragen dürfen oder nicht, ob sie mich auf dem Platz ansprechen dürfen oder nicht, ob ich jetzt auf der Bank sitzen kann, ob ich Zutritt zur Kabine haben darf oder ob ich hinter der Bande stehen muss. Das sind alles Dinge, die haben da einfach keinen Platz und davor musste die Mannschaft geschützt werden und deshalb konnte es für mich nur diese Konsequenz geben. Ich habe das dem VfB dann auch so mitgeteilt und deshalb haben wir das dann schnellstmöglich auch so gestaltet. Natürlich war da eine gewisse Übergangsphase da, die dann bis in den frühen Herbst sich gezogen hat, denn es ist auch so, dass ich einer gewissen ärztlichen Sorgfaltspflicht unterliege und dann nicht von einem Tag auf den anderen dann schwer verletzte Spielerinnen, bei denen es um die Planung der OP und sonstiges ging, dann auf einmal da im Regen stehen lasse. Das kam so nicht in Frage, aber dennoch habe ich mich schon aus allen neuen Prozessen dann mit sofortiger Wirkung rausgehalten und bin seitdem jetzt nur noch in Anführungsstrichen für die Mannschaften, die im EV-Bereich noch angesiedelt sind, also sprich die Damen 2 und unsere U17 als Teamarzt zuständig.
Okay, Marc, und wie gehst du jetzt persönlich da mit um? Ich meine, du siehst ja auch die Mädels immer wieder am Fußballplatz und so.
Ja, also inzwischen hat sich jeder ein Stück weit daran gewöhnt und mit ein bisschen Abstand hat sich das jetzt auch eingespielt. Es ist bekannt, dass ich für die Betreuung der Damen 1 nicht mehr zuständig bin. Und man muss ja auch eins mal sagen, wir sind jetzt als Vereinsbeiräte und Präsidiumsmitglieder, wir sind von den Mitgliedern gewählt. Ja, das heißt, wir bekommen für eine gewisse Amtszeit unser Amt vom höchsten Organ, also der Mitgliederversammlung, sozusagen geliehen. Und was wir aus dieser Zeit machen, das liegt einzig und allein an uns. Und keiner von uns sollte sich so wichtig nehmen, dass er denkt, er sei unersetzbar. Ja, das heißt, wenn einer von uns geht oder gehen muss, dann kommt der oder die Nächste. Das ist ein völlig, völlig normaler Prozess. Und worauf ich hinaus will, ist, der VfB Stuttgart könnte und würde sich niemals erlauben, irgendwelche Verstöße zu begehen, nur um ein Gremienmitglied im Amt zu halten. Also das würde niemals geschehen. Und von dem her können die Leute da auch guten Gewissens sich drauf verlassen, dass das alles sorgfältig geprüft wurde. Jetzt habe ich ein bisschen drumherum geredet. Du hast mich ursprünglich gefragt, wie ich persönlich damit umgehe. Da gibt's zwei Ebenen. Es gibt einmal die professionelle Ebene, auf der man das Ganze analysiert und dann auch handelt. Habe ich vorher schon gesagt, wir haben uns damit auseinandergesetzt und unterm Strich dann die Entscheidung von mir getroffen, dass ich mich von dieser Tätigkeit bei Team 1 definitiv zurückziehen werde. Was aber schwieriger ist wirklich auch die persönliche Ebene. Klar, es gibt Dinge, die muss man in einer gewissen Position und da gehört die des Vereinsbeirats dazu, die muss man aushalten können, sprich Kritik und Gegenwind muss man schon ertragen. Es geht aber dann zu weit und der Punkt war tatsächlich erreicht durch Zeitungsartikel, durch Social Media, durch Blogbeiträge. Es war ein Punkt erreicht, wo man echt sagen muss, hier entsteht jetzt ein Schaden für mich als Mensch, auch in meiner ärztlichen Reputation. Ja, ganz klar. Also wenn meine Patienten im Zusammenhang mit meinem Namen lesen, dass die Staatsanwaltschaft wegen Veruntreuung von Vereinsgeldern ermittelt, dann schadet mir das. Ja, und da war ein Punkt erreicht, wo eine gewisse Grenze überschritten wurde. Meine Familie wurde darauf angesprochen, in verschiedenen Umfelden. Ja, meine Kinder kamen zu mir und haben gefragt, Papa, hast du was Falsches gemacht? Und da sind wir einfach an einem Punkt, wo das Ganze wirklich, wirklich zu weit geht. Und es ist aber schon so, dass ich für mich beschlossen habe, dem Ganzen jetzt ein Stück weit stattzugeben. Ja, du musst da irgendwann deinen Frieden damit machen und wir haben das so ganz gut gelöst. Denn es bringt überhaupt nichts, ja, wenn du dich da auf den Infight, insbesondere auf Social Media begibst, den kannst du nur verlieren. Ja. Also so ist momentan der Stand der Dinge. Aber da kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Macht mir ganz arg Spaß. Und letztlich ging das Ganze jetzt doch ein wenig zu Lasten der Mädels von Team 1, denn die hatten jetzt einfach seit Mitte der Vorrunde keine ärztliche Betreuung mehr bei ihren Spielen. Da gab es auch die ein oder andere blöde Situation jetzt bei der Rückrunde. Ich habe eines der Heimspiele zu Beginn der Rückrunde habe ich als normaler Zuschauer an der Hafenbahnstraße verfolgt und das war eines der Spiele, in denen es zwei schwere und mehrere kleine Verletzungen gab. Und Es war dann so, dass Leute außen standen, die jetzt so in der Thematik nicht drin waren. Ja, die haben mich angeschaut und hast genau gesehen, die haben sich gefragt, warum macht der Typ jetzt nichts? Ja, eine Mutter kam zu mir her und hat gesagt, meine Tochter hat Schmerzen, ob ich ihr nicht helfen könnte. Ja, eine andere Dame ist mir bei dem gleichen Spiel ist mir auf den Parkplatz hinterhergelaufen und hat mich gebeten, ob ich nicht nach der Spielerin in der Kabine schauen könnte, bevor dann der Rettungswagen gerufen wurde. Also das sind schon absurde Situationen, die es da gab, und keine Frage, wenn eine vital bedrohliche Situation, habe ich als Arzt nicht nur das Recht, sondern die Pflicht. Was zu tun, das ist klar, aber das war da nicht gegeben, sondern das waren halt schwere Sportverletzungen, wo Menschen wirklich starke Schmerzen hatten, und das ist schon so, wenn du da dann da stehst du da und musst sagen, ich kann und darf hier jetzt nichts machen. Das sind schon Grenzsituationen. Und das war dann tatsächlich so, dass ich mir sogar überlegt habe, für einen kurzen Moment nach diesem Tag, ob ich überhaupt noch eins der Spiele von den Team 1 Mädels mir noch anschaue, weil ich einfach diese Situationen weder andere noch mich in diese Situation nochmal bringen wollte. Habe aber sofort dann für mich entschieden, dass ich weiterhin die Spiele verfolge, und das mache ich jetzt auch.
Du hast ja auch nicht ohne Grund Medizin studiert.
Genau, ja.
Ja. Gut, kommen wir zu diesem, also von diesem Thema weg und zu was sehr Erfreulichem. Du bist ja nicht nur Mannschaftsarzt, sondern du hast dich ja hochgearbeitet. Also brauchst nicht nur Bälle holen und einsammeln, sondern du tust ja dann was mit denen. Was ist dein weiterer Job?
Ja, also ich bin jetzt seit Beginn der Rückrunde bin ich als Torwarttrainer fester Bestandteil des Trainerteams von Team Damen 2. Und das macht mir wahnsinnig Spaß. Wir haben da eine ganz tolle Truppe beieinander. Also sowohl die Mannschaft ist großartig, und das sieht man auch am aktuellen sportlichen Erfolg. Und das ist auch kein Zufall. Aber auch drumherum der Staff und insbesondere unser Trainerteam mit Alex und Porzi und Jules und mir. Also da haben sich vier gefunden, das muss man echt sagen. Das passt menschlich, aber auch von der Einstellung zum Sport und auch fachlich super, super zusammen. Wir haben da aber eine ganz klare Hierarchie. Ja, der Alex und der Porzi sind die sportlichen Entscheidungsträger. Aber sie nehmen Jules und mich ganz klar mit ins Boot, und wir besprechen da viele Dinge zusammen. Wir besprechen die Aufstellung zusammen, wir besprechen den Spieltagskader zusammen. Wir haben jetzt viel über die Kaderzusammensetzung in der neuen Saison gesprochen und machen uns da Gedanken. Wobei die Planungen weitestgehend unabhängig von der Liga jetzt auch abgeschlossen sind. Die eine oder andere Position ist noch vakant, aber im Großen und Ganzen sind wir da jetzt durch und werden, sollten wir in der Landesliga bleiben, da eine wirklich bärenstarke Truppe haben, wo dann das Ziel ganz klar Aufstieg dann auch in der nächsten Saison wäre. Aber auch sollten wir jetzt den Aufstieg in die Verbandsliga noch schaffen, was ich hoffe, und die Chancen stehen nicht schlecht, werden wir auch in der Verbandsliga wirklich eine schlagkräftige Truppe haben und gehen da eigentlich jetzt auch nicht unbedingt davon aus, dass wir da vom ersten Tag an um den Abstieg spielen würden. Also das ist super, das macht ganz arg viel Spaß. Die Freizeit leidet da drunter, wobei mir der Begriff Leiden in dem Zusammenhang gefällt mir nicht. Aber es ist jetzt wirklich so, dass ich 2 bis 3 Mal die Woche abends bis um 9:30 auf dem Trainingsplatz stehe. Anschließend besprechen wir uns dann oft noch, sitzen beim ein oder anderen Kaltgetränk zusammen in der Kabine und philosophieren über Fußball. Macht ganz arg viel Spaß. Am Wochenende sind wir im Rahmen der Spiele unterwegs, und wenn du sonntags um 11 in Sonntheim an der Brenz spielst, ausgerechnet noch in der Nacht, in der die Zeit umgestellt wird, Da kannst du dir halt dann auf 6 Uhr den Wecker stellen und das würde ich nie hinterfragen und das ist super, das macht mir ganz arg viel Spaß.
Ja, top. Und wie bist du jetzt genau zu dem Trainerjob gekommen? Ist da irgendeiner gekommen und hat gesagt, hey, du hast schon mal leidlich irgendwie Torspieler gespielt, kannst du uns da mal helfen oder?
Ja, also das war bekannt, dass ich früher mal da ein ganz, ganz passabler Torwart war. Ich habe auch in den Monaten davor immer mal schon wieder, einfach wenn es um Torhüter Dinge ging, habe ich da hier und da mal mein Senf dazugegeben. So kam man da drauf, dass ich mich da ja möglicherweise noch ein bisschen mehr einbringen könnte. Und bei Team 2 ist das ja auch, weil Team 2 im e.V. ist ja auch gar keine Diskussion, so dass wir da auch gesagt haben, okay, das können wir jetzt auch wirklich so machen und mich da offiziell zum Team dazu holen. Und macht uns, glaube ich, allen großen Spaß.
Ja, so sieht es auf jeden Fall aus, wenn man mal draußen
steht. Er unterstützt
steht.
Uns auch immer dankenswerterweise jede Woche mit den Ergebnissen und Einschätzungen zu den Spielen für unsere Wochenschau. Manchmal haben wir es ja auch schon live direkt eingespielt. Aber da sind wir natürlich super dankbar, dass wir da so unkompliziert und ausführlich immer Informationen bekommen, weil natürlich auch wir aus genannten Gründen, Freizeit etc., sonstiger Verpflichtungen, nicht bei jedem Spiel da sein können. Und ja, kann man an dieser Stelle auch mal erwähnen.
Genau.
Vielen Dank dafür, das klappt super.
Sehr gerne.
Ja, klasse. Ja, jetzt haben wir viel gehört, gell? Aber eine Sache wissen wir jetzt noch nicht oder wissen viele vielleicht noch nicht. Was machst du eigentlich, wenn du hast keine Freizeit, ich weiß, aber was machst du, wenn du mal Freizeit hast?
In der Sommerpause.
In der Sommerpause,
ja. In der Winterpause.
Viele Pausen.
Also wenn ich mal weder arbeite noch irgendwas für oder mit dem VfB mache, dann treibe ich selber sehr gerne Sport. Ich habe vor einigen Jahren das Laufen wieder für mich entdeckt. Das tut mir unheimlich gut. Ja, das ist, ich habe immer so das Gefühl, dass das befreit mein Körper und meine Seele. Ja, tut mir unheimlich gut. Ich werde jetzt im Sommer einen wunderschönen Urlaub machen. Deshalb, ich nenne jetzt noch nicht den Zeitraum, aber ich werde demnächst mal oder in absehbarer Zeit, sagen wir so, es ist nicht mehr allzu lang, werde ich mal für etwa 2 Wochen komplett raus sein. Ja, ich gehe in ein Surfcamp und mache dort quasi einen Surf- und Yoga-Urlaub. Freue mich total drauf. Das wird extrem cool. Da wohnt man in so einer Surfunterkunft mit 20, 30 anderen zusammen und trifft sich dann morgens zum Yoga, zum Surfen. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man abends noch bisschen zusammen da feiert und sich's in der Sonne gut gehen lässt. Also freue ich mich riesig drauf. Das wird ein aktiver Urlaub, der aber auch, ich kann mir keine bessere Entspannung vorstellen. Ja, das ist großartig und insbesondere das Handy ist da mal 2 Wochen ganz, ganz weit weg.
Das ist hervorragend, aber wenn du da hinfährst, dann musst du aufpassen, dass du in dein Auto kein falsches Benzin einfüllst, weil sonst bleibst du irgendwo hängen und dann kommen vielleicht irgendwelche bösen Buben. Das ist jetzt ein Insider.
Das ist ein Insider, auf den ich jetzt auch nicht näher eingehen möchte, ja.
Nein, aber du hast ja andere Hobbys.
Ich habe noch andere Hobbys, ja, auf jeden Fall. Also
vielleicht ist der Insider bloß nicht angekommen.
Ja? Doch, der ist angekommen. Da gibt es 2 Insider. Ich habe es jetzt zuerst auf was anderes bezogen, aber ich weiß, was du meinst. Ich komme gleich dazu, versprochen, aber erst noch die Runde. Ich bin nicht nur aktiver, sondern auch passiver Sportler. Ja, das muss ich natürlich auch einräumen. Also ich verfolge auch sehr viel Sport im Fernsehen. ehemalige Partnerin von mir hat mal gesagt, so also dass du viel Fußball schauen würdest, das hattest du erwähnt. Was du aber irgendwie unterschlagen hast, ist, dass du so gut wie alles anschaust, was mit Sport zu tun hat. Ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber ich schaue gern Formel 1. Ich vor allem im Winter Biathlon, Skispringen, Alpinski, das läuft da hoch und runter bei mir. Da ist oft den ganzen Tag der Fernseher an. Ja, was ich aber auch noch mache und was ich sehr gern mache, und das war jetzt der Insider mit den bösen Buben, ich schreibe Bücher, wobei, wenn ich die Gegenwartsform nehme, ist das nicht ganz korrekt, denn das letzte Buch, das ich veröffentlicht habe, liegt jetzt mittlerweile 3,5 Jahre zurück. Aber ich habe unter einem Pseudonym habe ich jetzt mittlerweile schon 6 Krimis veröffentlicht, 6 Stuttgart-Krimis, die sich mit meiner heimlichen Leidenschaft der Kriminalistik und der Rechtsmedizin beschäftigen. Und das macht mir großen Spaß. Und das werde ich definitiv auch weitermachen. Ich habe auch viele Ideen. Allein an der Zeit mangelt es jetzt gerade tatsächlich, das auch umzusetzen und sozusagen zu Papier zu bringen. Aber auch das wird weitergehen, versprochen.
Ja, das will ich wohl hoffen, weil das, was ich mit den bösen Buben gesagt habe, das kommt in einem dieser Bücher vor. Da treffen sich nämlich die ganzen Polizisten, fahren nach Südfrankreich und einer von denen füllt dann Diesel ins Auto und dann geht's Auto kaputt und dann... Mehr will ich auch nicht erzählen.
Ich glaube, er füllt E10 in den Diesel, wenn mich nicht alles
oder
täuscht.
So, ja. Auf jeden Fall sehr spannende Bücher. Ja.
Hast du alle gelesen?
Ich habe 4, glaube ich, gelesen.
Echt?
Ja.
Also ich muss wirklich zugeben, shame on me. Ja. Heute habe ich jetzt, das ist jetzt, was ich richtig heute dazulerne. Da wusste ich noch gar nichts davon, aber da werde ich mich natürlich sehr zeitnah näher damit befassen.
Auf jeden Fall. Da meine Frage noch dazu. Hast du dir schon mal überlegt, Hörbücher zu machen? Vielleicht habe ich die Frage schon mal gestellt wahrscheinlich.
Ja, die Überlegung war absolut da. Das scheiterte an der technischen Umsetzung seiner Zeit und am Budget. Und, um ganz ehrlich zu sein, auch an der Nachfrage. Allerdings, das war vor Corona.
E-Dates Kaufer.
Zu Corona-Zeiten wäre ich froh gewesen, wenn Hörbücher meiner Bücher existieren würden. Ist noch nicht ganz ad acta gelegt, aber war jetzt aktuell aus den genannten Gründen keine Diskussion mehr. Aber ich sehe ja hier euer Equipment, vielleicht lässt sich da irgendwie was machen.
Jederzeit gern, also unser
aber
Studio ist...
Aber jetzt muss ich trotzdem nochmal kurz auf das Buchthema, also...
Das bist jetzt angefixt,
da bin ich jetzt gell? Richtig angefixt. Das, also, na gut, ich kann ja auch nicht alles wissen, aber... Darf man jetzt sagen, unter welchem Pseudonym? Oder?
Ja, das darf man sagen. Das Pseudonym ist der Jeremias Trumpf. Das hat einen privaten Hintergrund, das Pseudonym.
Ich muss ja die nachher jetzt auch irgendwie finden, die Bücher.
Brauchen wir nicht näher drauf eingehen.
Neckarufer Verlag.
Genau, erschienen im Neckarufer Verlag. Durch das, dass jetzt schon lange nichts mehr erschien, werden die langsam, man merkt es auch an den Absatzzahlen, rarer, auch in den Buchhandlungen. Der Witwer hat sie ewig im Programm gehabt. Die standen direkt unterm Herrn Schorlau, was für mich eine...
Ich wollte schon fragen, bist du der Herr Schorlau?
Was eine große, große Auszeichnung und Wertschätzung meiner Bücher war. Aber mittlerweile sind sie weitestgehend aus den Bücherregalen verschwunden und sind jetzt aktuell eigentlich nur noch online erhältlich, können aber über den Verlag oder auch über mich selbstverständlich jederzeit.
Also wir vermitteln gerne, wenn jemand da Anfragen hat.
Bezogen werden.
Das wird jetzt wieder durch die Decke gehen, verspreche ich dir.
Es ist aber auch... ist auch so, dass ich da ja auch noch eine Kollegin habe, die da zusammen die Kinderkrimis mit der Hauptfigur Karl Kessel veröffentlicht und wir machen da dann auch so Crossover in unseren Büchern. Also der Karl Kessel bekommt Gastauftritte bei mir und meine Polizisten und Rechtsmediziner beim Karl Kessel. Also sind interessante und spannende Dinge, die wir da machen und das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Hobby. Aber es ist so, du kannst nicht irgendwie dich hinsetzen und sagen, heute Abend schreibe ich mal eine Stunde, das funktioniert nicht. Du musst da wirklich Muse
und dann
Musezeit und insbesondere ja auch im Kopf die nötige Frischheit haben.
Sehr spannend ist auch die Person des Dr. Mark Scheck. Ich sag's nur so.
Angekommen, ja. Werde ich machen, auf jeden Fall.
Genau, ja, sehr spannend.
Ja, also spannende Folge, tatsächlich viel, viel, viel Information.
Viel Input.
Ja, sehr schön, mal wirklich vieles auch über dich persönlich zu erfahren, was man ja sonst
nicht so mitkriegt.
Ja. Genau. Ja. Wie viele Dinge doch da im Hintergrund laufen und gelaufen sind. Ja, also ich bin wirklich komplett
overwhelmed. Perfekt. Aber wir müssen uns natürlich auch an unsere Regularien halten. Das heißt, es gibt Punkte, die wir noch abhandeln müssen und dürfen. Du als Gast geübter Hörer, weiß sicher, was jetzt noch auf dich zukommt, nämlich unser Schwarz-Weiß-Quiz. Und da stellen wir dir jeweils zwei Begriffe anheim, bei denen du ganz spontan einen Begriff wählen sollst.
Okay, liegt an mir. Dann starten wir rein. Als Orthopäde Sneaker oder Barfuß?
Barfuß.
Tee oder Kaffee?
Kaffee.
Wein oder Bier?
Bier.
Frauen- oder Männerfußball?
Ha, da haben wir ihn.
Da hast du mich jetzt. Aktuell Frauenfußball.
Frankreich oder Italien?
Frankreich.
Sand oder Schnee?
Sand.
Kickers oder VfB?
VfB.
Okay, das kam sehr spontan.
Das kam sehr schnell, ja.
Stuttgart oder Saarbrücken? Ah nee, das...
Ich glaube, die Frage war für jemand anderen.
Der Scriptwriter.
Völlig überraschenderweise entscheide ich mich für Stuttgart.
Okay, nehmen wir es spontan.
Da kann ich jetzt aber an der Stelle kann ich anbringen, ich weiß, für wen die Frage ursprünglich war und wer die beantworten sollte. Denn ich habe nämlich wirklich alle eurer Sendungen, gehört. Was ich auch jedem empfehlen kann, also wer das noch nicht getan hat, holt das nach. Es lohnt sich, wirklich viele spannende Gäste dabei gewesen, über die man tolle Sachen erfahren hat.
Ja. Und die Folge, in der das gefragt wurde, die ist jetzt nämlich auch in Fernsehen.
In Fernsehen
bei SWR Sport, ja. Genau. Furchtlos und neu. Genau, da könnt ihr uns nämlich sogar auch mal sehen, also wenn ihr es wollt.
Okay, dann
genau.
Spiele ich den Ball zurück zu dir.
Genau. Und dann kommt natürlich noch, was immer kommt, unsere Playlist. Und da hätten wir die Frage, Marc, wenn du ein Lied auf die Playlist setzen wollen würdest, welches Lied wäre es dann?
Ja, habe ich natürlich als geübter Hörer jetzt die Chance gehabt, mir Gedanken zu machen und habe festgestellt, dass jemand auch die Option hatte, zwei Titel draufzusetzen. Das würde ich jetzt auch wirklich gerne machen, denn es gibt so viel verschiedene Genres, wo man jetzt nicht sagen kann, das ist für mich der größte Song aller Zeiten, sondern man muss da wirklich, wirklich differenzieren. Also wenn ich mich für zwei entscheiden würde, würde ich mich als erstes für Imagine von John Lennon entscheiden. Das ist ein großartiges Lied, großartiger Song. Ja. Eine zeitlose Hymne für Frieden, Symbol der Hoffnung, aber auch ein ewiger Protestsong eigentlich, also ein wirklich großartiger Song. Und dann meine absolute Leidenschaft, der Ed Paradise weiß das, also für mich der most explosive Hip-Hop-Song ever made ist Jump Around, performt letztlich von House of Pain, wobei es da auch eine interessante Hintergrundgeschichte dazu gibt, denn produziert wurde der Song von DJ Max von Cypress Hill, aber der Cypress Hill Leadsänger Be Real wollte den Song nicht. Er wurde anschließend einer weiteren West Coast Legend Ice Cube angeboten, hatten, der wollte ihn auch nicht. Und Everlast von House of Pain hat ihn letztlich genommen und hat ihn zum geilsten Hip-Hop-Song ever gemacht. Und für den würde ich mich definitiv noch entscheiden.
Der Pascal lächelt und sinniert schon und hat den Song schon im Kopf. Ja, vielen, vielen Dank für die Songs. Ja, die sind auch so unterschiedlich, wie sie sind. So ikonischer, hast du gerade gesagt, sind sie auch.
Ja. Ja, wir laufen jetzt so langsam aufs Saisonende hin. Ja. Ne? Das heißt auch, diese Playlist wird jetzt irgendwann mal
online gehen.
Da bin ich auch gespannt, ja, was dann da am Ende des Tages.
Ja, sind wir schon am, also was heißt schon?
Ich schon, glaub,
das
ja,
ist schon unsere Mörder.
Ja.
Ja, und es gäbe sicherlich noch ganz, ganz arg viele Sachen.
Aber wir wollen ja noch nicht unseren Podcast insgesamt beenden, sondern wir wollen ja auch nächste Saison eventuell da nochmal anknüpfen.
Da haben wir dann noch ein paar Fragen für dich.
Gibt es bestimmt bis dahin neue Themen, neue Fragen, neue Geschichten. Ja, in dem Sinne sind wir tatsächlich durch für heute. In 14 Tagen sind wir dann mit dem nächsten spannenden Gast wieder für euch da und freuen uns natürlich auch, wenn ihr unter dem Podcast einen Kommentar oder ein Like hinterlasst. Dir, Marc-Nicolai Schlecht, vielen, vielen Dank. Zunächst mal natürlich für dein Kommen, für die ausführlichen Geschichtchen, was es alles gibt.
Ja,
dass wir so viel über dich erfahren durften. Ich denke, dass es auch für viele Hörer vieles Neues da, trotz allem dabei ist, dass du schon bei anderen, ich sage jetzt mal großkotzig Kollegen, zu Gast warst. Und ja, wir hoffen, dass wir, wie gesagt, nächste Saison dich gerne auch nochmal wieder zu Gast haben dürfen. Ansonsten sehen wir uns immer wieder bei den Spielen und tauschen uns da gerne mit dir aus.
Auch von mir herzlichen Dank, hat ganz arg viel Spaß gemacht und ich hoffe, wir sehen uns in Obertürkheim beim VfB, wo auch immer, und ich komme sehr, sehr gerne wieder, versprochen.
Super. Das ist super, genau. Ja, dann habe ich noch den letzten Hinweis in eigener Sache, da wir ja diesen Patreon-Account inzwischen aktiv haben. Da könnt ihr uns gerne finanziell unterstützen. Diesen findet ihr unter diesem Namen Brustringfrauen in der entsprechenden App.
Noch ein ganz großes Dankeschön an Vazila, dass er uns bei Patreon folgt.
Genau, wir haben ja gesagt, dass wir diejenigen, die so und so viel zahlen.
Ach, haben wir schon einen Unterstützer. Ja, also vielen Dank an, wie heißt er?
Vazila.
Ja.
Okay, ist das ein bürgerlicher Name oder ein Künstlername?
Das ist Künstlername.
Heißt er auch auf Twitter.
Ja, genau.
Ah, okay, also vielen Dank dafür. Sehr gerne genommen, natürlich auch von anderen. So, dann verabschieden wir uns aber jetzt wirklich für heute mit der Einlaufmusik der Frauen 1, die ihr bei den Spielen, wie gesagt, der Frauen 1 bei den Heimspielen zu hören bekommt.
Ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal.
Bis bald.
Ciao. Tschüss.